Danke. Ja, ich freue mich heute hier vor euch stehen zu dürfen und mit euch das Wort Gottes zu teilen. Ich möchte auch nochmal herzlich jeden begrüßen, der zum ersten Mal hier ist. Ich möchte auch die begrüßen, die online zuschauen. Wenn du von deinem Wohnzimmer zuschaust oder auch aus dem Urlaub, sei herzlich gegrüßt. Besonders möchte ich auch meine Frau und Kinder grüßen, die gerade in Sizilien sind und von dort aus zuschauen. Fühlt euch umarmt. Wir sind in der Predigtserie Church on Fire. Und ich liebe diese Predigtserie, weil wir die Apostelgeschichte Kapitel für Kapitel durchgehen. Und wir lesen zurzeit viel von Paulus, der auch voller Feuer ist und von Ort zu Ort geht und missioniert. Und zu diesen einzelnen Themen in den Kapiteln, die wir durchgehen, gibt es bei uns solche Vertiefungsabende. Und ich möchte euch den nächsten bekannt machen. Der nächste Vertiefungsabend ist am 9.9. um 19 Uhr. Sei gerne dabei, der Referent Reimer Dietze ist wirklich ein sehr guter Referent. Dem ersten Teil war ich mit dabei und der Mann spricht einfach geleitet vom Heiligen Geist mit viel Weisheit. Also man kann da wirklich viel mitnehmen und viel lernen. Sei gerne dabei. Es gibt einfach Themen, die man hier sonntags evangelistisch predigt. Aber wenn man in die Tiefe gehen will, Wörter wie so Wort der Weisheit, Heiliger Geist, Offenbarungen, Erkenntnisse, das sind vielleicht Wörter, die man nicht jeden Tag hört und du einfach vertiefen möchtest, was das denn wirklich heißt. Und die Predigt heute ist, wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 19, jetzt ist er an, wenn das Evangelium die Wirtschaft challenged. Wir lesen gleich davon, dass Paulus jetzt in eine Gegend kommt, nach Ephesus, wo er die Wirtschaft challenged. Wir lesen das öfters in der Bibel, dass manche auf einmal getriggert werden von dem Evangelium und sogar ihr Business, ihr Geld, ihr Portemonnaie angefechtet wird. Wir erinnern uns, wo Jesus in den Tempel gegangen ist und alle Taubenverkäufer, alle Schafhändler, alle Geldwechsler dort rausgeschmissen hat, weil er gesagt hat, das ist das Haus Gottes, haben sie ihn auch nicht so gemocht. Fanden die auch nicht so cool. Aber wisst ihr, Jesus, geht es um dich. Das Evangelium will dein Herz. Und Jesus sagt, dass du heute dieser Tempel bist, wo Gott sich wiederfinden lassen will. Menschen sind damals bis in den Tempel gegangen, um Gott zu begegnen. Aber Gott begegnest du heute nicht mehr in einem großen Tempel. Du musst nicht bis nach Israel fliegen, kannst du. Aber um Gott zu begegnen, musst du dein Herz öffnen. Er möchte in Menschen wohnen. Und er sagt, dass du bist jetzt mein Tempel. Und deswegen soll es in dir drinne aufgeräumt sein. Da dürfen nicht irgendwelche anderen Götter sein. Da dürfen nicht irgendwelche anderen Götzen sein. Götzen, davon hören wir heute auch viel, ist das, was du an Gottes Stelle tust. Also wenn in dir irgendetwas ist, auch eine Leidenschaft vielleicht, dann ist das gut. Aber wenn es den Platz von Gott einnimmt, dann gefällt Gott das nicht. Denn wir lesen in der Bibel, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Wir kennen die 10 Gebote alle, ja? Ruft mal bitte so rein, was ihr von den 10 Geboten kennt. Du sollst nicht töten. Was? Du sollst nicht lügen. Nochmal? Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst dir kein Abbild von Gott machen. Du sollst nicht begehren, du sollst Gott lieben. Das heißt, wir sind da schon auf Stand, ja? Aber dennoch gibt es ein Gebot und das ist das erste Gebot, wo Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist Gottes Herzenswunsch. Das ist ihm so wichtig. Er hat es in den 10 Geboten als erstes Gebot genommen. Und wir vertiefen uns heute ein bisschen in diesem Thema. Wir lesen gemeinsam mal den Predigttext von heute in Apostelgeschichte 19, die Verse 21 bis 31. Nach all diesen Ereignissen beschloss Paulus, geleitet durch den Heiligen Geist, über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem zu reisen. Und wenn ich in Jerusalem gewesen bin, so sagte er, muss ich weiter nach Rom. Er schickte zwei seiner Mitarbeiter, Timotheus und Erastus, voraus nach Mazedonien, während er selbst noch einige Zeit in der Provinz Asien blieb. Etwa zur selben Zeit kam es in Ephesus zu heftigen Unruhen wegen der neuen Lehre, die Paulus verkündete. In der Stadt lebte ein Silberschmied mit dem Namen Demetrius, der kleine Nachbildungen vom Tempel der griechischen Göttin Artemis herstellte. Nicht nur er selbst, sondern auch die anderen Kunsthandwerker in der Stadt verdienten sehr gut daran. Eines Tages rief Demetrius, dieses Künstler, und alle, die für sie arbeiteten, zusammen und sagte: Ihr wisst ebenso gut wie ich, dass unser Wohlstand von den kleinen Nachbildungen des Tempels abhängt. Wie ihr solcher schon gehört habt, behauptet nun dieser Paulus, von Menschen angefertigte Götter seien nichts wert. Damit verführt er nicht nur Leute in Ephesus, sondern in der ganzen Provinz Asia. Und wir glauben ihm schon. Aber es geht ja nicht nur darum, dass unsere Arbeit nicht mehr anerkannt wird. Auch der Tempel der herrlichen Göttin Artemis, die man nicht nur in Kleinasien, sondern in der ganzen Welt verehrt, wird bedeutungslos werden. Ja, sie selbst wird in Vergessenheit geraten. Wutentbrannt schrien jetzt die Zuhörer: Groß ist die Artemis der Epheser. In kürzester Zeit war die Bevölkerung der ganzen Stadt auf den Beinen. Alle drängten ins Amphitheater, auch die beiden Mazedonier Gaius und Aristarch, die Paulus begleitet hatten, wurden von der Menge mitgerissen. Paulus wollte sich zum Amphitheater begeben, um dort dem Volk Rede und Antwort zu stehen. Aber die anderen Christen ließen das nicht zu. Auch einige hohe Beamte der Provinzverwaltung, die Paulus schätzten, ließen ihn durch Boten davor warnen, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Wir lesen hier von Paulus, der, wie wir in den letzten Wochen gehört haben, nach Athen geht, danach von Stadt zu Stadt fährt, der mit Philosophen sich unterhält, der mit Menschen sich unterhält, die eine ganz andere Sichtweise haben, sich auf deren Niveau runterkommt, sage ich mal, sich klein macht und sagt: Es gibt einen Gott. Einen Gott, den du kennenlernen solltest. Und wisst ihr, wenn wir so lesen über Paulus, über die Apostelgeschichte, dann frage ich mich manchmal, wie kam dieser Feier? Wie kam das, dass Paulus, der früher die Christen verfolgt hat, der damit einverstanden war, dass sie umgebracht werden? Ja, wie kam dieser Sinneswandel? Wie kam es dazu, dass er ein so großer Missionar wird, dass er von Stadt zu Stadt reist und jeden Menschen von Gott erzählen will? Wie kam es dazu, dass ich so geworden bin? Wie kam es dazu, dass du so geworden bist? Jesus Christus, er sagt es. Er sagt: Geht hin in alle Welt und verkündet, was ihr erlebt habt. Wir sollen das weitergeben, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und ich, Jan, würde heute hier nicht stehen, wenn auch ich nicht überzeugt wäre von einem Gott, der heute noch regiert, der heute noch auf seinem Thron sitzt. Ja, wir sehen Leiden in dieser Welt. Wir sehen Kriege in dieser Welt. Wir sehen Katastrophen in dieser Welt. Wir sehen traurige Menschen in dieser Welt. Wir sehen Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und dennoch sollst du heute hören und glauben, dass es einen Gott gibt, Ein Gott gibt, der für jede Zeit ein Ende bestimmt hat. Der das Anfang erkennt, kannte. Der das Anfang ist, aber auch der das Ende ist. Der beschlossen hat, wann etwas zu geschehen hat. Und jetzt können wir schnell sagen, ja, dann ist er aber ungerecht. Wieso lässt er denn dann das alles zu? Er kennt doch meine Situation, meine Familie, was mir widerfahren ist. Gott ist dieser Gott, der dir heute begegnen möchte und sagen möchte, ich kenne dich von Anfang an. Und von Anfang an liebte ich dich. Und von Anfang an sehe ich, was du durchmachst und durchleidest. Aber dennoch musstest du diesen Weg gehen. Aber ich bin größer als deine Probleme. Ich bin größer als deine Sorge. Ich bin größer, sagt Jesus, als alles. Jesus ist heute an der rechten Seite des Vaters. Er ist am Kreuz gestorben, doch er ist auferstanden. Halleluja. Und weil Jesus Christus lebt, dürfen wir voller Hoffnung sein. Weil Jesus Christus lebt, dürfen wir in einer ungünstigen Situation Gewissheit haben, dass alles zur Gerechtigkeit führen wird. Oh ja, es wird dieser Tag kommen und er ist schon nah, wo Jesus wiederkommen wird. Daran glauben sogar die Moslems übrigens, dass Jesus wiederkommen wird als Richter. Nicht nur als Erretter, sondern auch als Richter. Doch bevor diese Menschheit und das Böse gerichtet wird, hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, unsere Sünden zu bekennen, zu ihm zu kommen, ja, eine Beziehung mit ihm zu führen. Gott wünscht sich nichts Sehnlicheres, als wie dich kennenzulernen, als wie, dass du ihn kennenlernst, dass du mit ihm eine Beziehung hast. Und Paulus, der das alles erlebt hat, der gesehen hat, was Jesus mit ihm gemacht hat, dass er von der Finsternis zum Licht gekommen ist, ja, dass er innerlich ein neuer Mensch geworden ist, dass er nicht mehr darauf war, Menschen weh zu tun oder zu betrügen. Er hat das Licht erfahren in seinem Leben. Finsternis musste weichen. Und er sagte, das muss ich jedem erzählen. Das muss ich jedem berichten. Und auch ich liebe es, mit Menschen über Gott zu sprechen, über Jesus zu reden. Und wisst ihr, wir als Gemeinde sind eine Gemeinde, die auch eine Missionsarbeit macht, die ich euch kurz vorstellen möchte. Mission is possible ist das, was wir hier in der Gemeinde gegründet haben. So nennen wir es, ne, Rainer? Hört sich gut an, oder? Hört sich gut an? Okay. Mission is possible auch heute noch. Nicht nur vor 2000 Jahren, nicht nur zu Paulus seiner Zeit, sondern wir gehen auch heute noch auf die Straße. Wir gehen auch heute noch zu Menschen und sagen, Jesus liebt dich. Du kannst ein neues Leben anfangen mit Gott. Und wisst ihr, wir gehen da nicht hin, weil wir irgendwie was dafür kriegen oder besser angesehen werden würden. Nein, wir gehen dahin aus Überzeugung. Wir gehen dahin, weil diese Freude, die wir bekommen, ist so groß. Wenn wir sehen, wie Menschen von der Finsternis zum Licht kommen, ja, von Ketten befreit werden, wenn wir sehen, wie Gott Wunder tut in unserer Mitte, und das durften wir auch in diesen Missionsreisen erleben, dann ist das so schön, das erfreut deine Seele, dein Herz so sehr, dass du sagst, davon will ich mehr. Und so haben wir mit Rainer gemeinsam vor ein paar Jahren schon gesagt, ey, schön, dass wir dieses Herz haben, aber wir wollen, dass andere Menschen in unserer Gemeinde auch dieses Herz bekommen. Und so haben wir Reisen geplant einfach, nach Philippinen, nach Costa Rica, nach Mittelamerika, sind dort an Orte gegangen, in den Dschungel gegangen, wo es wirklich kein Strom, kein Wasser gibt, keine Infrastruktur, wo einfach irgendwo man mit dem Auto nicht mehr durchkommt und wir noch 5 Stunden zu Fuß gegangen sind. Als wir angekommen sind, konnte die Gemeinde für mich beten, nicht andersrum. Also wir waren wirklich platt und man sieht einfach, da irgendwo tief im Urwald ist eine Gemeinde. Sind Kinder Gottes, die Jesus Christus kennen. Manchmal noch nicht mal lesen können, aber sie kennen ihren Erlöser. Sie wissen, wer sie freigemacht hat. Und wisst ihr, wie das zustande gekommen ist? Indem irgendein Mensch mal losgegangen ist indem irgendeiner sich mal auf den Weg gemacht hat, indem irgendeiner aus seiner Komfortzone rausgegangen ist, indem irgendeiner gesagt hat, mir reicht es nicht, sonntags nur den Gottesdienst zu empfangen. Ich will jetzt das tun, was ich hier lese. Ich will jetzt das tun, was Jesus mir befiehlt. Er sagt, geht in alle Welt und verkündet jedem Menschen das Evangelium. Sie sind hingegangen, tief in den Dschungel, und es sind Christen entstanden. Ist das nicht schön? Und wir waren dieses Jahr in Tschechien, direkt um die Ecke, mit einer großen Gruppe von Menschen, 15 Leute waren wir, und wir durften dort einfach dienen. Ja, wie ihr seht, wir machen hier für Kinder Luftballons. Ist der Stefan da? Stefan ist nicht da. Guck zu. Stefan, was wir gelernt haben, hier auf dem Straßenfeld in Langenfeld, durften wir dort einsetzen. Und wir durften unsere Talente und Gaben einfach mit einbringen. Jeder von uns, der mitgekommen ist, hat irgendwie Zeugnis gegeben oder hat sich irgendwie investiert. Und ich kann nur euch Mut machen und euch, ja, versuchen zu überzeugen, dass du doch mal so eine Reise mitmachst. Nimm dir doch von deinen 6 Wochen Urlaub mal 2 Wochen für Mission. Sprech uns gerne drauf an, denn auch dieses Jahr, jetzt im September, plant Rainer eine Reise nach Venezuela. Da war ein riesengroßes Erdbeben, habt ihr mitbekommen? Und AVC, das ist auch eine Missionsgesellschaft, sagt, hey, wir brauchen dringend Hände, die dort ganz praktisch helfen. Ja? Vielleicht bist du auch so ein Typ, der sagt, ich bin nicht so ein guter Redner, mit anderen so reden, naja, vielleicht mal eben Zeugnis geben, aber mehr nicht. Okay, mach doch mal was Praktisches und komm gerne mit. Ja, eure Geschenke an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei jedem bedanken, der seine Geschenke uns mitgegeben hat. Wir durften sie dort wirklich verteilen. Wir wurden dort sehr gut aufgenommen von den Zinti und Romas. Die haben uns sehr gut bewirtet und sich um uns gekümmert. Wisst ihr, was so eine Reise auch stark macht? Die Gruppe. Wenn so eine Gruppe sich auf den Weg macht, hey, wenn wir als ganze Gemeinde Jesus im Fokus haben, dann spürt ein anderer das. Dann spüren die Menschen, hey, da sind auch Menschen, die Nöte und Sorgen haben, aber irgendwas gibt denen Kraft. Und wisst ihr, das Evangelium, die Mission ist auch etwas für die Gruppe. Es bringt nämlich ganz viel Einheit. In unserer Gruppe habe ich gemerkt, wie wir wachsen, wie wir füreinander beten, wie wir unsere Sünden einander bekennen, wie wir abends nochmal ins Gebet gehen, weil einfach Jesus präsent war. Und wisst ihr, auch Paulus, er kommt jetzt in diese Stadt und er hatte immer Begleiter mit dabei. Und er sah nun in Ephesus, das ist in der heutigen Türkei, und es zerbricht sein Herz, dass dort Menschen sind, die irgendwie an Gott glauben wollen, aber ihn gar nicht kennen. Ich glaube, dass jeder Mensch, selbst einer, der sich Atheist nennt, einer, der sagt, ich glaube nicht an Gott, ich glaube, dass seine Seele dennoch nach Gott schreit. Ich glaube, dass seine Seele dieses lebendige Wasser braucht. Denn Jesus sagt es uns. Er sagt, wer von mir trinkt, der wird nicht mehr dürsten. Und so fand ich schön, was Marco letzte Woche gesagt hat in seiner Predigt. Er sagte, Paulus, er ging auf die Leute zu und musste ja erstmal verstehen, auch wenn er wütend und zornig war, dass sie Gott nicht kannten oder eine andere Religion hatten oder gar keine Religion hatten. Und er machte das mit diesen 3 folgenden Schritten, die möchte ich nochmal betonen. Paulus erzählte von Jesus und baut Brücken, ohne das Fundament zu verlassen. Das heißt, es kann dir einer was ganz anderes erzählen, was sich auch gut anhört. Das müssen wir uns anhören. Die Art von Kommunikation ist Liebe. Es gibt es nicht nur verteilen. Das sagt die Bibel, das sagt die Bibel. Wenn du dich Jesus Christus annimmst, dann bist du verloren. Und nein, zuhören ist Liebe. Kommunikation besteht größtenteils aus Zuhören. Du musst deinem Gegenüber zuhören. Paulus erzählt von Jesus und versteht die Menschen, ohne sich anzupassen. ohne deren Sünde vielleicht, ohne deren Lebensvision, Glaubenssätze mitzunehmen. Paulus erzählt von Jesus und hört zu, ohne die Wahrheit aufzugeben. Und ich glaube, wenn wir hier in diese Richtung Paulus nachmachen, dass wir sagen, wir wollen Menschen einfach mitnehmen, aber es geht irgendwie schwer, dann überleg doch mal, ob du bei deinen letzten Gesprächen die Sichtweise des anderen überhaupt versucht hast zu erkennen. Helga, gib mal deine Brille. Sorry Leute, ich bin manchmal sehr spontan. Also Helga hat immer diese Brille an. Wisst ihr, durch diese Brille sieht Helga alles rosarot. Und ist so. Hier sind gerade so Schmetterlinge. Das Leben ist so schön bunt. Oh Dennis, du siehst voll gut aus. Mit der Brille, Bruder. Und wisst ihr, wenn ich Helga von Gott erzählen will, dann muss ich doch erstmal sehen, wie sie das Leben sieht. Dann muss ich doch erstmal verstehen, wie sie durchs Leben geht, um mit ihr zu reden. Und ich glaube, dass wir das in dieser Apostelgeschichte ganz, ganz viel sehen. Selbst Gott zieht deine Brille an. Gott weiß, wie du durchs Leben gehst. Er weiß genau, wie du Dinge beurteilst. Er weiß genau, welche Sachen du in eine Schublade steckst. Welche Menschen du vielleicht nicht so magst. Gott kennt dich. Und wisst ihr, was ich immer sage? Obwohl du mich kennst, Gott, wie schlimm und böse ich sein kann, liebst du mich? Und das tut er. Er liebt dich. Er weiß, wie du durchs Leben siehst. Er zieht deine Brille an, um mit dir zu sprechen. Um dir zu sagen, hey, schau doch mal, hier gibt es noch was anderes, was du sehen, verstehen solltest. Und deswegen dürfen wir da Gott nachmachen. Und jetzt kommt Paulus in diese Stadt Ephesus und er sieht, dass die ganze Stadt begrenzt ist auf eine Göttin. Diese Artemis, ja, sie verherrlichen diese Göttin. Die ganze Stadt lebt danach, diese Göttin zu verehren. Überall, wenn man spazieren gegangen ist, sah man in den Geschäften kleine Figuren von dieser Göttin oder auch große. Ja, die Menschen kauften dies. Das lief gut, haben wir gelesen. Ja, dieser Silberschmied und die, die daran arbeiteten, verdienten sehr gut. Es drehte sich alles um einen Gott oder Göttin, die gar keine Göttin war. Die gar nicht Gott war. Und wisst ihr, so ist das auch bei uns heute. Manchmal drehen die Sachen sich um so viele Dinge. Aber um so viele Dinge, die keinen Wert haben. So viele Dinge, die nachdem du gestorben bist, wir nicht mehr an unseren Arm tragen, wie diese Uhr. Es gibt Sachen, die sind zwar schön, aber sie sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Und wir lesen in diesem Buch und wir erkennen von Jesus, dass er immer wieder darauf hinzeigt, dass es nach diesem Leben weitergeht. Und dass wir darauf hinarbeiten sollen. Ja, dass wir Menschen auch mitnehmen sollen und sagen, hey, ich will dich auch oben eines Tages sehen bei Jesus Christus. Eine Ewigkeit werden wir beide verbringen. Ja, wenn du jemanden liebst, dann bringst du ihn zu Jesus. Wenn du jemanden liebst, dann erzählst du ihn von Gott. Nicht, weil du irgendwie willst, dass einer ein Anhänger wird. Wir sind ja keine Sekte. Sondern wir wollen, dass Menschen wirklich den lebendigen Gott kennenlernen. Dass sie eine Beziehung mit ihm haben. Und dass sie errettet werden. Seid ihr bei mir? Dass sie errettet werden. Und wisst ihr, da kommt auch einen manchmal wirklich, wie Markus letzte Woche sagte, dass Paulus wütend wurde. Nicht wütend auf die Menschen, aber wütend auf das, was sie so kettet. Wisst ihr, als Jesus in diesen Tempel reingegangen ist, da war er auch zornig und wütend. Das lesen wir. Aber er war nicht wütend auf den Tempel. Er ist nicht wütend auf dich. Aber er war wütend auf das, was sich da breit gemacht hat. Jesus ist voller Zorn, voller Wut, er könnte weinen, wenn er sieht, was wir manchmal hier drin Raum geben. Was sich bei uns festmacht, welche Ketten sich manchmal bilden, welche Gewohnheiten, welche Sünde Platz bekommen in unserem Inneren. Und hier ist Gott nochmal, der uns erinnert, in dem ersten Gebot und er sagt, und ich möchte, wenn du nichts mitgenommen hast heute von dieser Predigt, dann nimm dir diesen einen Satz mit. Gott sagt zu dir, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keinen anderen Gott Raum geben. Ja, wie gebe ich denn überhaupt so einen Götzen Raum? Gibt es das denn heute noch, so Statuen, die Menschen anbeten? Oder was sind denn unsere heutigen Götzen in 2,26? Und wisst ihr, Martin Luther, unser Reformator, hat das einmal so sinngemäß zitiert. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Ich finde, er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Woran du dein Herz komplett hängst und worauf du dich verlässt. Und ich würde noch hinzufügen, wo du etwas an Gottes Stelle tust, wo du sagst, das ist mein Alles. Ohne das kann ich nicht. Ohne das will ich nicht. Wenn es mir schlecht geht, gehe ich dahin. Wenn ich unzufrieden bin, dann nehme ich das. Das kann ein Götze in deinem Leben werden. Und ich habe mal ein paar Sachen aufgelistet. Und die Liste könnte wirklich noch viel länger sein. Aber ich möchte heute mal kurz über diese 7 Punkte mit euch sprechen. Welche Götzen gibt es heute? Und alles, was hier steht, muss kein Götze sein. Ich betone es nochmal. Muss kein Götze sein. Aber es kann ganz leicht einer werden. Deswegen sollten auch wir hier aufpassen. Geld. Geld ist wichtig, oder? Es gibt ja diese Glaubenssätze. Meine Oma hat das auch öfters gesagt. Meine türkische Oma, sie sagte, viel Geld verdirbt den Charakter. Ich glaube persönlich an diesen Glaubenssatz nicht. Geld kann auch vieles Gutes machen. Wir können in die Mission fahren, Menschen helfen. Das heißt, Geld muss nicht unbedingt ein Götze sein. Aber es ist wichtig, wie du mit diesem Geld umgehst und wie du es verehrst. Wenn du als gläubiger Christ, wenn du als gläubiger Mensch weißt, dass nicht dieses Geld dich in den Himmel bringt, nicht deine Seele zufrieden macht, sondern dass Gott es ist, dann hast du Gott an erster Stelle. Es ist wichtig, dass wir alle Geld verdienen. Aber wir dürfen diesen Mammon, diesen Götzen, auch die Bibel redet von diesem Götze, nicht unser Herz geben. Seid ihr bei mir? Karriere. Karriere ist wunderbar. Und ich glaube, dass besonders Christen, die an Jesus Christus glauben, eine Führungsposition einnehmen sollten, Verantwortung übernehmen sollten. Wir lesen, dass Gottes Sohn auf diese Welt kam und er Verantwortung übernommen hat für Menschen. Er Menschen geleitet hat. Karriere ist gut. Aber wenn dich alles nur noch um diese Karriere dreht, wenn es dein Herz einnimmt, wenn deine Gedanken nur dort sind, dann kann es schnell dazu führen, dass du es anbetest innerlich, dass es dein Gott wird. Sex ist etwas, was Gott erschaffen hat. Und ein Prediger sagte einmal, er vergleicht das Sex mit einem Feuer, was in einem Ofen einen sauberen Rahmen hat. Und er sagte, dieses Feuer aber in ein Zimmer wild umhergeritten, sprunghaft, das kann auch viel Chaos bringen. Ja, das tut deiner Seele nicht gut. Und wenn du auch diesen Punkt nimmst als etwas, was du vergötterst, was du verherrlichst, was du sagst, ohne das ist es so, dass ich das gar nicht mehr mir vorstellen kann, an Gott an erster Stelle zu tun. Ist Gott auch hier drüber? Sagst du auch darüber, Gott, lass ich dich entscheiden? Und er gibt uns ganz viele Hinweise davon, was für einen sauberen Rahmen dieses Feuer haben sollte. Dieser saubere Rahmen beschreibt die Bibel unter Mann und Frau, unter einer Ehe. Und auch hier ist es wichtig, dass wir sagen, ich will das nicht vergöttern, sondern Gott, du sollst auch über diesen Punkt stehen. Du selbst, du kannst dein eigener Götze sein. Du kannst dich nur noch um dich drehen. Vielleicht sagst du, es ist mir egal, was andere denken und tun und machen. Es geht um mich. Ich kümmere mich um mein Leben, um meine Sorgen. Ich bin mein eigener Gott. Und auch das ist der Trend heutzutage. Kümmere dich um dich. Guck, was du fühlst. Aber wichtig ist, dass auch hier dieser Satz Vorrang hat von Gott. Er sagt, du sollst dir keinen anderen Götter machen. Auch du selbst sollst dich nicht mehr verherrlichen als wie deinen Schöpfer. Auch du selbst brauchst Gott. Dein Körper, den Gott dir geschenkt hat, ja, er ist vergänglich. Er ist zwar hier auf der Erde dein Eigentum, aber auch irgendwann müssen wir ihn abgeben. Materialismus wie Auto, Haus, all das brauchen wir und ist gut. Aber seien wir doch dem dankbar, der uns das geschenkt hat. Menschenverehrung. Vielleicht gibt es in deinem Mensch, in deinem Familienkreis, in deiner Vergangenheit, vielleicht Menschen, die du einfach als Vorbild hast, auch das kann zu einer Verehrung kommen, zu einer Vergötzung kommen. Und so hat man automatisch, merkt man, oh, ich brauche gar nicht mehr Gott, ich brauche nur noch diesen einen Mann oder diese eine Frau oder diese eine Person. Und auch hier gilt, du sollst keinen anderen Gott neben mich haben. Und als letztes Lieblingssünde. Wisst ihr, wir könnten auch hier hinschreiben, Lieblingsgewohnheit. Und auch das sind Sachen, die wir manchmal als Götzen in unserem Leben haben. Wo wir nicht von loskommen, Achtung, wollen. Ich rede von wollen. Weil wir sie lieben. Weil wir sagen, das mag ich. Das will ich nicht von weg, weil es gibt mir Ruhe. Es gibt mir eine Auszeit. Hier könnte man zum Beispiel Alkohol kurz als Beispiel nehmen. Alkohol, ist das Sünde? Nein. Hat Jesus Wasser zu Wein gemacht? Ja. Sagt Paulus, trink dir mal ab und zu einen Wein, Timotheus, dann hast du Bauchschmerzen weg? Ja. Das heißt, sagt die Bibel, Alkohol ist Sünde? Aber es gibt genug Verse, die sagen, dass Alkohol nicht der Herr deiner Sinne sein soll. Dass du dich nicht betrinken sollst, dass dein Bewusstsein verlierst. Und wenn du merkst, dass dieses Alkohol auf einmal Hand über dich annimmt, dass du nicht mehr ab und zu einen Wein trinkst, sondern es zu einem Muss wird, weil du ohne das nicht leben kannst, weil du sagst, ohne das fühle ich mich nicht gut, da fühle ich mich sicher, ja, dann hast du es zu einem Götzen gemacht in deinem Leben. Und auch hier brauchst du Hilfe, ganz praktische Hilfe zu Ärzte, Gott hat auch Ärzte gegeben, aber es brauchst auch Hilfe bei Gott. Weil alles beginnt auch geistlich. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass bei diesen Götzenanbetungen, hier hat Paulus verstanden, dass er nicht nur diese Artemis-Figur ihn genervt hat, sondern er sah ins Geistliche. Er sah in die Menschen rein und er sah, dass sie versklavt waren. Dass sie nicht frei waren. Dass ihr Inneres nicht frei war. Dass der Feind ganz viel Einfluss daran hatte, dass sie Gott nicht kennenlernen. Den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Gott, der sie liebt. Er sah, dass sie eine andere Götte, einen anderen Gott vor sich haben. Und ich glaube, dass Paulus, wenn er heute gelebt hätte, er hätte ja hier keine Artemis gefunden, aber er wäre zu mir gekommen und hätte gesagt, Jan, in deinem Leben gibt es Götzen. Jan, in deinem Leben tust du etwas vor Gott. Ja, und ich bezeuge es vor euch, als einer, der seine Sünden bekennt. Ich habe in meinem Leben Götzen gehabt, aber ich habe bestimmt immer noch Götzen und erwische mich dabei, wie ich Sachen manchmal vor Gott stelle. Und ich möchte euch dieses Herz von Gott vorstellen heute. Dieses Herz, was ein Herz ist, was kaputt geht, wenn wir andere Götzen ehren. In dem Buch Hosea zeigt Gott sein Herz. Und er beschreibt sein Volk als ein widerspenstiges Volk, was andere Götter anbetet. Und er macht dieses Vergleich mit Mann und Frau. Er sagt zu Hosea, Hosea, gehst du nicht kaputt, wenn deine Frau fremdgehen würde? Ihr Frauen, würdet ihr nicht kaputt gehen, wenn euer Mann eine andere Frau begehrt? Ja, oder? Treue ist doch was Wichtiges, ja? Treue ist etwas, was Gott liebt. Und wisst ihr, Gott ist treu. Er verlässt dich nicht, weil du ihn einmal nicht gesucht hast oder weil du dein ganzes Leben ihn noch nie gesucht hast. Gott liebt dich trotzdem. Er ist treu. Aber hast du nicht Gott öfters die Gelegenheit gegeben schon mal, dass er dich eigentlich wegschicken könnte, die Scheidung einreichen könnte? Habe ich gemacht. So oft hätte Gott sagen können, mit dir, Jan, will ich nichts mehr zu tun haben. Aber weil er liebt, weil er vergibt, darf ich hier heute in seiner Gnade stehen. Aber ich möchte ihm treu sein. Wisst ihr, es gibt viele Moslems, mit denen ich mich unterhalte. Weil ich Türke bin, kommen sie gerne mit mir und sprechen über Religion. Und die sagen, ja, bei euch Christen, Jesus ist ja für alle Sünden gestorben. Ihr dürft ja jetzt machen, was ihr wollt. Das ist nicht so. Wir kennen diesen Jesus. Wir haben erlebt, dass sein Blut vergossen ist für uns. Wir durften sehen, wie Finsternis weggeht, wie Ketten zerbrochen werden. Ja, wie Jesus in diesen Tempel reingeht und mit vollem Zorn alles rausgejagt hat in sein Leben. Drogen, sexuelle Unzügellosigkeiten, viele andere Dinge hat Gott bei mir weggenommen. Ich wurde frei. Und diesen Jesus, die Ehe zu brechen, symbolisch gesehen, es zerbricht mir das Herz. Und deswegen dürfen wir Christen auch immer wieder Buße tun. Es ist nicht so, dass du einmal Buße getan hast und Christ geworden bist. Nein, du darfst, bis du stirbst, Buße tun. Weil bis du stirbst, werden dir Sachen auffallen, die deinen Herrn und Gott verletzen. Ja, Gott hat ein Herz. Er betont es in der Bibel. Ich betone nochmal dieses Buch Hosea. Ich gebe es dir mit, lies es zu Hause. Da zeigt Gott, dass es ihm weh tut, wenn wir andere Götter neben ihm haben. Er will dies nicht. Und auch das Flirten mit anderen Göttern ist nicht erlaubt. Zerbricht es dir nicht das Herz? Nochmal das Beispiel Mann und Frau. Wenn dein Mann mit einer anderen Frau flirtet und sie begehrt, andersrum gesehen, würde dich das auch kaputt machen? Verletzen? Gott beschreibt das, damit wir sein Herz verstehen. Er sagt, du sollst auch nicht flirten mit Götzen, die wir hier stehen haben, sondern er will an erster Stelle stehen in deinem Leben. Er will dein Gott sein. Und er will, dass du ihn lieben lernst, so dass du deine Augen nur auf ihn gerichtet hast. Wir können uns erinnern alle, wie es war, wo wir verliebt waren. Die Anfangszeit? Ja oder nein? Bei mir müsst ihr ab und zu was reinrufen, sonst denke ich, ihr seid eingeschlafen. Können wir uns alle erinnern, ja? Kannst du dich noch erinnern, Bruder? Sehr gut. Das heißt, wie war das? Wir hatten einen Wow-Effekt, richtig? Als ich verlobt war und an meine Frau gedacht habe, habe ich gesagt, wow, wo ist sie? Und wenn wir zusammen in irgendeinem Raum waren, waren meine Blicke nur bei ihr. Kennen wir das? Wie ist das heute mit Jesus? Hast du noch dieses Wow-Effekt? Weißt du noch, wie schön es war, als er dich errettet hat? Als er dir gezeigt hat, wie sehr er dich liebt? Haben wir diese Erfahrung alle gemacht? Die es gemacht haben. Gott erinnert dich heute zurück. Hab keinen anderen Gott neben mir. Ich allein will dein Gott sein. Amen. Und so sehen wir, dass Paulus das so richtig, ich finde es klasse an Paulus, er sagt nicht nur, wer Gott ist, sondern er sagt auch ganz klar, wer Gott nicht ist. Also wir sehen, er geht nach Athen, er geht zu den Philosophen und er sagt jedem, wer Gott ist. Und er betont auch manchmal hier diesen Stein, diesen Götzen, den ihr habt, wo unbekannter Gott ist und benutzt das, um zu predigen, um Jesus nach vorne zu bringen. Aber er sagt jetzt hier, bei diesem Text, den wir heute gelesen haben, wer Gott nicht ist. Er sagt, diese Artemis, diese Götzen, das ist nicht Gott. Und auch hier ist wichtig, dass wir Christen heute, ja, mit Liebe den Menschen erklären, wer Jesus ist. Aber wir dürfen auch mal sagen, wer er nicht ist. Und wir dürfen anhand des Wortes Gottes auch dem Menschen vor Augen bringen, was nicht Gott ist. Ja, ich habe öfters Diskussionen mit meiner islamischen Seite. Mein türkischer Opa habe ich hier mehrmals erwähnt. Er sagt zu mir schon mal über Livestream, Can Oğlum, wir haben doch alle denselben Gott. Allah ist unser Gott. Sag ich, Opa, ja. Aber hat Allah einen Sohn, der Jesus heißt? Dann sagt er, nein. Und genau hier unterscheiden sich die Geister. Paulus sagt, hört mal zu, Artemis, schön und gut, aber sie ist kein wahrer Gott. Den habt ihr mit euren Händen gebaut. Wie kann ein Gott aus Händen, aus Holz denn ihr anbeten? Er kann doch nichts sehen und nichts hören. Und hier dürfen wir zu jedem sagen, wer Gott ist. Und dieser Demetrius war der Silberschmied zur damaligen Zeit und er sagte, mein Geschäft ist kaputt. Dieser Paulus hat alles zugrunde geführt. Und er macht einen Riesenaufruhr und bestellt alle Leute und sagt, der Typ da, der bringt irgendeine Lehre von so einem Jesus, der auferstanden ist, und wir verkaufen nichts mehr, wenn er unsere Götzin so schlecht macht. Und wisst ihr, es ist so, dass manchmal das Evangelium triggert, challenged, dass es Veränderung bringen will. Und Veränderung gefällt nicht jedem, besonders nicht, wenn dein Portemonnaie daran hängt. Aber auch das lässt Gott zu. Nicht, weil er einen Menschen kaputt machen will, sondern weil er Veränderung bringen möchte, auch in den Herzen der ganzen Epheser. Weil er eine Erweckung schenken möchte. Erweckung kann challengen. Erweckung kann zu Kompromissen führen. Erweckung kann dazu führen, dass Menschen wir konfrontieren müssen. Und wisst ihr, es gibt noch so eine Stelle in der Bibel, wo auch Schweinehirten gechallenged werden. Und zwar ging Jesus mal zu einem Besessenen. Der Mann war voller Dämonen. Keiner konnte diesem Mann helfen. Jesus kam und macht diesen Mann frei. Halleluja. Glauben wir daran, dass Jesus heute noch Menschen frei macht? Es gibt Menschen, die gefangen sind innerlich. Auch von nicht nur Götzen, sondern von bösen Geistern, bösen Mächten. Und auch hier durfte ich mit meinen eigenen Augen erleben in meinem Leben, wie Jesus frei macht. Und Jesus geht dahin und kriegt drei Fragen, drei Bitten. Einmal sagen die Dämonen zu Jesus, Jesus, bitte, wenn du uns schon hier rausholst, bitte nicht in die Hölle. Boah, die Hölle ist so schlimm, wir wollen da nicht hin, sagen die Dämonen. Schick uns in die Schweine. Jesus sagt, okay, ach, hast du bitte. Dann sagen die Schweinehirten, hey Jesus, du hast komplett unsere Wirtschaft kaputt gemacht, unsere ganze Schweineherde ist weg, verstorben. Wir wissen gar nicht mehr jetzt, wie wir leben sollen. Und sie sagen, Jesus, bitte geh. Bitte geh von uns weg. Das Evangelium, das ist zu hart. Ja, schön, der Mann ist frei geworden, aber das nimmt ja mein ganzes Leben in Einfluss. Es verändert ja alles. Und das tut es wirklich. Lieber Zuhörer, wenn du heute hier das erste Mal bist, ja, Jesus will dein ganzes Leben. Er verändert alles, aber alles zum Guten. Alles zum Wunderbaren. Und Jesus sagt einfach zu diesen Hirten, okay, ich gehe. Und als Jesus ging, sagte der, der frei geworden ist, und ich lese es mit euch vor, der Mann, aus dem die Dämonen gewichen waren, bat darum, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus beauftragte ihn, also Jesus sagt nein, geh nach Hause und berichte, welche großen Wunder Gott an dir getan hat. Da ging der Mann weg und erzählte in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. Wir lesen drei Bitten und zweimal sagt Jesus nein. Und beim dritten Mal sagt er, hey, ich habe einen anderen Auftrag. Wisst ihr, wie oft ich in Gottes Gegenwart sage, Jesus, bitte können wir nicht immer hier Holy Spirit machen, von Montag bis Samstag. Herr Jesus, können wir nicht das und das machen? Herr Jesus, können wir nicht, oder kann ich nicht irgendwo anders? Manchmal sagt Gott, bleib da, wo du bist, an dem Ort, wo ich dich gesteckt habe, sei es bei deiner Arbeit, sei es bei deiner Familie, sei es da, wo du gerade bist, weil er einen Plan hat. Er will, dass wir Menschen uns aufmachen. Er möchte, dass du davon berichtest, dass Gott allein dein Herr ist. Und diese Botschaft, ja, sie triggert diese Geschäftsleute, sie triggert diese Businessmans, ihre Wirtschaft geht kaputt. Und wir sehen, dass dieser Eckstein, wovon Jesaja spricht, zum Anstoß wird für viele. Ja, Jesaja berichtet davon, wir lesen es jetzt gleich in Petrus, dass es einen Eckstein gab und dieser für viele zum Anstoß wurde, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Mit diesem Eckstein machte man damals die Häuser. Und das war einer der wichtigsten Steine, die man beim Bauen benutzte. Ich erzähle euch das, damit wir den Text besser verstehen. In 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 6 bis 8. Es steht ja schon in den Heiligen Schrift, seht, ich lege in Jerusalem einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, steht fest und sicher. Wer ist dieser Grundstein? Einmal alle. Wer ist dieser Grundstein?
Jesus
ist dieser Grundstein, von dem hier geredet wird. Vers 7. Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist. Für alle aber, die nicht glauben, gilt das Wort der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Und während das Team nach vorne kommt, möchte ich kurz über diesen Stein sprechen. Wisst ihr, ich habe ein Bild mitgebracht, und euch das nochmal visuell vor Augen zu bringen. Dieser Grundstein, dieser Eckstein, es wurde gelegt ins Fundament. Also ein Haus sollte man immer auf ein Fundament bauen. Seid ihr dabei? Und wisst ihr, was dieses Haus widerspiegelt in der Bibel? Dein Leben. Mein Leben. Und jetzt ist die Frage, Menschen hören von Jesus, sie hören, dass er gut ist, dass er gekommen ist, gestorben ist, auferstanden ist, dass er lebt, dass er Sünden vergeben kann, dass er Menschen heilen kann, dass er Gottes Sohn ist, dass er gekommen ist, um eine Beziehung zu schaffen. Sie hören diese gute Botschaft und es kann ihr Leben challengen, es kann ihr Leben verändern, es kann dazu führen, dass etwas Neues passiert. Und jetzt ist die Frage, baust du auf diesen Stein? Willst du auf diesen Stein dein Leben bauen, damit dein Leben gerade wird? Wisst ihr, dieses Haus, was auf diesen Stein gebaut ist, das überwindet wirklich Naturkatastrophen. Es überwindet Stürme. Es überwindet Erdbeben. Und es gibt so mancherlei Erdbeben manchmal in unser Leben. Mancherlei Streitigkeiten, sei es in der Familie. Es gibt manchmal Stürme, die passieren, die nicht nur Gott schickt, sondern auch manchmal der Feind schickt. Wisst ihr, aber wenn dein Leben auf dieses Fundament steht, ja auf Jesus Christus steht, dann baust du mit Sicherheit. Dann baust du mit Schutz. Wer braucht nicht Schutz von uns und Sicherheit? Wir alle wollen doch ein Fundament haben, was stabil ist. Seid ihr bei mir? Wisst ihr, Jesus Christus, er gibt uns heute die Möglichkeit. Er gibt dir heute die Möglichkeit und sagt, hey, ich bin dieser Eckstein. Bau auf mich. Vertraue mir. Lass mich ganz dein Gott sein. Ja, Gott, der Vater, hat es so gewollt, dass wir seinen Sohn Jesus Christus in unseren Herz lassen. Und Jesus sagt, der, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Wenn du dich bis jetzt gefragt hast, wie kann ich Gott kennenlernen? Wo ist er? Was macht er? Kennt er mich überhaupt? Dann wisse heute, dass er dich liebt und dass du sein Ein und Alles bist. Er hat alles für dich gegeben und er will dir seine Treue beweisen. Stehen wir gemeinsam auf. Ja, während wir so stehen in der Gegenwart Gottes, da ist Jesus hier in unserer Mitte. Denn Jesus ist die Wahrheit und er sagt, wo zwei oder drei sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus Christus ist heute Morgen hier und du hast sein Wort gehört. Du hast das Wort Gottes gehört. Und es kann dich triggern, es kann dich challengen. Es kann dazu führen, dass du überdenkst, wer du bist, wer Gott ist. Aber wisse eins, dein Leben ist komplett anders, wenn du Jesus Christus reinlässt. Du fühlst dich nicht nur wohler, sondern innerlich frei, innerlich angekommen. Innerlich kann dir niemand, kein Götze dieser Welt, nichts kann dir das geben, was Jesus Christus dir schenkt. Ja, der Feind, der Teufel, er darf dir Sachen schenken und geben. Ihm ist zugelassen, dass er dir Macht schenkt, Geld schenkt, Sex schenkt. Alles das hat er auch Salomo angeboten. Aber auch Salomo musste erkennen, all das ist wie nach dem Streben nach Wind. All das ist vergänglich. All das ist wie, wenn du was trinkst und immer noch Durst hast. Ja, es kann es geben etwas, was dich für den Moment glücklich macht. Sei es irgendeine Droge. Sei es irgendein Götze, von dem du trinkst. Für den Moment bist du stillgelegt. Aber es ist nicht so, dass du satt geworden bist. Es fühlt sich so an, als ob du einfach nicht ankommst. Und diese Leere geht nicht weg. Ich kann bezeugen hier heute, dass Jesus Christus mein Leben verändert hat. Ich kann bezeugen, dass ich dieses Ströme des lebendigen Wassers von Jesus getrunken habe. Dass das mich frisch gemacht hat innerlich. Dass meine Seele erfrischt worden ist. Ja, dass Händler gehen mussten. Dass der Feind seine Ketten von meinem Leben lassen musste. Dass Gewohnheiten, von denen ich nie frei geworden bin, frei geworden bin. Jesus Christus, er ist auch heute noch derselbe. Und er hat dir heute in dein Herz gesprochen. Jetzt liegt die Entscheidung bei dir, ob du auf diesen Eckstein bauen möchtest. Ob du dein Leben, ob du dieses Haus nicht nur auf Sand baust, nicht nur auf deine Träume baust, nicht nur auf deine Karriere baust, nicht nur auf irgendeinen Götzen baust, auf dich selbst baust, nicht nur auf irgendwelche Drogen baust, nicht nur auf irgendwie etwas, was dein Gott geworden ist, baust, sondern der lebendige Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, er sagt dir, du sollst keinen anderen außer mich lieben und du sollst nur mich als deinen Gott haben. Ja, während wir hier stehen, und während jeder weiß, wo er vielleicht einen Götze hat, bete doch einfach mit mir laut. Und sag doch einfach Jesus, dass es da Götter gibt, die du vor ihm gestellt hast, selbst wenn du selbst dieser Gott bist. Und bekenne deine Schuld und Sünde, weil Jesus ist treu und er sagt, der, der seine Schuld und Sünde bekennt, ja zugibt, zuerst sich selber, dem ist Jesus bereit zu vergeben. Wie ein Ehemann, eine Ehefrau, die vergibt. Und er möchte diese Beziehung mit dir neu aufrichten. Er möchte dir seine Treue zeigen. Und er möchte, dass du dich neu in ihn verliebst. Er möchte, dass du dich nach ihm umschaust. Dass du wie einer, der neu verliebt ist, ihn suchst. In sein Wort liest. Ihn anrufst. Wie ein Verliebter, der seine Augen nur bei seinem Verliebten hat. Jesus, du bist so gut, Herr. Danke für dein Wort heute Morgen, Herr. Ich bitte dich, segne jeden, der dein Wort gehört hat und helfe jedem bei der Entscheidung, auf dich zu bauen. In deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen.